Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Ulrich Kater. Der Chefvolkswirt der DK Bank ist einer, der uns in den derzeitig unruhigen Tagen Mut zuspricht. Und den können wir gebrauchen. Ich gehe davon aus, dass sich die Märkte wieder beruhigen. Die Risikoaufschläge der Staatsanleihen sind schon zurückgegangen und werden es weiter tun, wenn mehr Pragmatismus einzieht, sagt er über die Reaktion der Kapitalmärkte auf den Ausgang der ersten Runde der französischen Parlamentswahl. Politisch indes sieht es ganz anders aus. Darüber sprechen wir gleich. Herr Kater, vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf für Focus Money Talks. Nicht in München, sondern hier bei Ihnen in Frankfurt. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch.
Wir wollen heute sprechen über die Kapitalmärkte, natürlich über Wirtschaft. Also das bietet sich geradezu an. Es ist sowas wie Halbzeit des Jahres. Jeder macht den Ausblick auf das Jahr. Das möchten wir eben auch machen. Halbzeit, das ist das eine. Aber wir möchten natürlich auf die Kapitalmärkte fokussieren. Und wir fragen uns, was macht die Politik? Und in allererster Linie, wenn wir nicht gerade arbeiten, dann gucken wir Fußball. Wir wollen ein bisschen auch auf Fußball gucken. Sommermärchen 2.0, sagen viele oder hoffen viele. Und wenn man auf die Straße geht, dann sieht man, es klappt ja auch. Denken Sie auch so?
Ja, ich meine, es fehlt ja nur der Sommer eigentlich dafür. Fußballerisch läuft es ja ganz gut. 2006 war vielleicht auch ein bisschen stärkere Zeit der Unbeschwertheit. Wir haben ja durchaus ein paar Themen, die diskutiert werden, auch gerade an Kapitalmärkten. Aber das soll uns die Freude am Sport nicht verleiten. Und es ist ja ganz gut gestartet aus unserer Sicht, aus unserer deutschen Sicht. Ja.
Sie sagten vorher ja, Fußball gucken macht mehr Spaß als auf die Wirtschaft gucken. Das ist eben das Thema. Die Frage ist, könnte dann ein bisschen von der Dynamik, die wir gerade im Fußball sehen, könnte das auf die Wirtschaft auch reflektieren oder macht das im Grunde genommen gar nichts aus?
Das ist nicht messbar. Also wir haben von den wirtschaftlichen Effekten von solchen Großereignissen, das ist nicht nur Fußball, das sind auch die Olympiaden sogar oder andere große Events, haben wir keine Signale oder keine Auswirkungen in den wirtschaftlichen Indikatoren. Es liegt daran, dass solche Events am Ende ja dann doch lokal sind in einigen Regionen, aber gerade bei großen Volkswirtschaften ist das eben viel zu gering. Wir haben jetzt Aufwendungen bei den Investitionen in die Fußball-EM, in die Stadien und so weiter, je nach Abgrenzung Zahlen von 200 bis 600 Millionen Euro, die da investiert worden sind. Aber das sind 1-2 Zehntel vom Bruttoinlandsprodukt, das heißt, das merkt man nicht. Die Stimmung ist sicherlich in der Bevölkerung davon positiv beeinflusst, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Menschen deswegen mehr kaufen würden. Und das, was vielleicht doch mehr gekauft wird in der Überschwang der Gefühle, auch durch Touristen beispielsweise, das wird dann an anderen Stellen weniger gekauft. Das heißt, also das Budget der privaten Haushalte ist ja nun mal für den Konsum nur so hoch, wie es ist. Und man kann jetzt nicht sagen, dass nennenswerte ökonomische Effekte von solchen Events ausgehen. Aber es ist zumindest etwas, was, denke ich, gute Laune bringt. Und das kann man ja gar nicht hoch genug bezahlen.
Das stimmt. Die Stimmung ist ein ganz großes Thema, gerade bei uns in der Wirtschaft. Also in den letzten Monaten wurde eigentlich relativ vieles, die einen sagen, schlecht geredet, die anderen sagen, so schlecht hätte man das gar nicht reden können. Was meinen Sie von Seiten der Unternehmen?
Ja, es ist immer so, Stimmung und die gemessenen und mehr oder weniger objektiven Zahlen. Wenn man genau hinguckt, sind Wirtschaftsdaten ja auch nie objektiv, aber wir haben schon einiges, was wir da als Maßstab nehmen können und die Stimmung kann sich von diesen Zahlen schon entfernen. Wir haben zum Beispiel zurzeit ein sehr interessantes Phänomen, das spielt nicht in Europa, nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten, wo alle Umfragen bei den Konsumenten extrem negativ ausfallen. Also die Konsumenten in Amerika geben an, dass die Inflation extrem hoch ist, dass die Wirtschaft in der Rezession ist. Und die objektiven Zahlen in Amerika sagen genau das Gegenteil. Also die Wirtschaft ist gut ausgelastet, wir haben Vollbeschäftigung und die Inflation ist gerade wieder dabei, gestoppt zu werden. Das heißt also, es ist extrem gefallen. Also die Diskrepanz zwischen dem, was man fühlt und dem, was zumindest nach Wirtschaftsbeobachtung nach solchen Maßstäben passiert, die kann schon durchaus erheblich sein. Wir kennen es hier in Deutschland auch mit dem Thema der gefühlten Inflationsrate, die auch viel abweicht von dem, was dann die Zahlen sagen. Und wenn man diese objektiven Zahlen zur deutschen Wirtschaft nimmt und die zur Stimmung gegenüberstellt, dann ist eigentlich da kein großer Unterschied in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Wir haben Probleme. Es gibt ein paar Zahlen, die schlecht ausfallen. Das Wachstum ist extrem niedrig und wird auch gar nicht viel besser. Wenn wir im nächsten Jahr 1% Wachstum haben, dann feiern wir das als Riesenerfolg, obwohl das in der historischen Vergleich eigentlich sehr, sehr wenig ist. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die große Inflation ist vorbei. Die Menschen haben auch den Eindruck, dass sie keine Kaufkraft haben. Die politischen Themen innerhalb der Länder, Polarisierungen, die geopolitische Lage natürlich noch mehr, die verunsichert. Also es gibt da viele Faktoren, die drücken auf die Stimmung und die Zahlen sind eben auch unbefriedigend. Es ist meiner Ansicht nach vollkommen übertrieben, hier den Standort, die Wirtschaft, das Land in Grund und Boden zu reden. Dafür gibt es wirklich keinen Anlass. Wir haben eine so kräftige Substanz und Basis, auf der die Wirtschaft läuft, dass man das einfach nicht gerechtfertigt ist. Aber man muss ja immer sehen, wohin geht diese Basis und verfestigt sich die Substanz oder löst sie sich auf? Und wir haben eben ein paar Fehlentwicklungen in Deutschland, die sind nicht zu leugnen. Daran, denke ich, muss man arbeiten. Das ist die Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Und das macht man aber nicht, wenn man sagt, es ist so schlecht, dass es gar nicht mehr besser werden kann. Das ist völlig ungerechtfertigt. Gerade Deutschland zeigt, dass es eben sehr anpassungsfähig, auch sogar reformfähig ist. Ich setze auch darauf, dass die Probleme angegangen werden. Aber es gehört auch zur Natur von so wirtschaftspolitischen Entwicklungen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das dauert manchmal Jahre.
Kommen wir gleich nochmal drauf, was das Deutschland-Thema anbetrifft und auch das Fundamentale. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei der Stimmung bleiben. Die Europawahl hat ja gezeigt, dass eben diese Stimmung nicht nur in Unzufriedenheit sich mündet, sondern tatsächlich sich auch rechts und links außen niederschlägt. In den Parteien, die Menschen dokumentieren doch sehr, sehr stark ihre Unzufriedenheit, ob sie nun jetzt berechtigt ist oder nicht, da schwingen auch ganz viele Ängste mit. Was passiert, wenn diese politische Richtung, wenn sich die manifestiert? Ich meine jetzt nicht nur für die Kapitalmärkte, sondern lassen Sie es uns mal für die Gesellschaft überlegen und dann aber auch natürlich für die Wirtschaft, für die Kapitalmärkte.
Nun, was in den historischen Zusammenhängen ganz normal ist, ist, dass sich die Welt verändert, dass sich die Dinge um uns herum einfach objektiv verändern. Vor 100 Jahren war es fast ausgeschlossen, dass jemand, so mir nichts, dir nichts, einfach den Kontinent wechselt. Es war unglaublich aufwendig, es war unglaublich teuer, es konnte sich fast niemand leisten. Der technische Fortschritt hat in den letzten Jahrzehnten die ganze Welt zu einem einzigen Marktplatz gemacht, zu einer einzigen durchlässigen Fläche. Das ist etwas, was man sich noch vor relativ kurzem nicht vorstellen konnte. Das sind einfach objektive Veränderungen und es gibt viele und sehr viele solcher Veränderungen haben mit Technik zu tun, was das Internet uns beispielsweise für einerseits Möglichkeiten beschert hat, aber andererseits eben auch für Gefahren mit sich bringt, sieht man erst jetzt, wo immer mehr Phänomene auftreten. Dabei müssen wir sagen, das Netz ist ja gerade erst 25 Jahre alt. Das ist ja wirklich eine atemberaubende Geschwindigkeit. Es kommen die neuen Technologien jetzt dazu mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Da sind einfach Dynamiken am Werk, wo man sagen kann, die Rezepte von früher sind vielleicht heute nicht mehr durchzuhalten. Und wenn es sich zeigt, dass die Rezepte mit den neuen Problemen umzugehen nicht funktionieren, wenn Trends von Menschen eben als nicht sinnvoll angesehen werden, wenn sie Angst haben, beispielsweise um ihre ökonomische Position oder auch aus anderen Überlegungen heraus, dann melden sich dann eben auch über die Zeit, das geht nicht von jetzt auf gleich, immer mehr Menschen, die ansonsten das politische Geschehen eigentlich eher nur von der Seitenlinie betrachten und sich eigentlich gar nicht drum scheren. Zu Wort, und wir sind in so einer Phase, wo wir eben, wo sich viele fragen, wie wollen wir mit diesen Problemen umgehen, und sich immer mehr Menschen melden mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und das müssen wir aushalten. Das ist vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dass wir uns an die neuen Themen und an die neuen Umstände anpassen können.
Würden Sie sagen, am Ende ist das eine Gefahr für die Demokratie, oder ist das ein Prozess dieser Demokratie, zu eben einem neuen Level zu kommen oder diesen Herausforderungen gerecht zu werden?
Ich bin kein Politikwissenschaftler. Als Staatsbürger weiß ich, oder als interessierter Staatsbürger weiß ich, dass es auch innerhalb des Demokratiebegriffes ein sehr weites Feld von Ausgestaltungen gibt. Die Frage, was für eine Art von Demokratie ist, das wollen wir den Politikwissenschaftlern überlassen. Aber es gibt eben sehr viele Fragen, die sehr unterschiedlich auch beantwortet werden können, auch innerhalb dessen, was wir Demokratie nennen. Ich denke, dass wir gegenwärtig in den westlichen Ländern in diesem Bereich sind, wo wir Dinge neu interpretieren und neue Antworten geben auf Fragen. Aber Geschichte ist nicht prognostizierbar. Ich denke, ebenfalls auch ohne Historiker zu sein, dass das wahrscheinlich auch jeder Historiker unterschreiben würde.
Jetzt reden Sie sich ein bisschen raus, ich sehe schon. Aber gut, ich lasse es stehen. Wir wollen ganz konkret über Frankreich sprechen. Jetzt haben politische Börsen, wie wir alle wissen, kurze Beine, aber nichtsdestotrotz haben die Anleihen-Spreads reagiert auf die Europawahl schon. Wie werden Sie Ihrer Meinung nach reagieren, wenn tatsächlich sich eine extrem linke oder eine extrem rechte Regierung wiederfindet?
Es kommt darauf an, wie stark die Mitte noch vertreten ist. Das heißt also, was insbesondere die Gruppe um Präsident Macron für ein Gewicht hat. Er wird in jedem Fall mit jeder Regierung, auch von links oder rechts, ein moderierendes Element sein. Ich glaube auch, dass die Märkte daraufhin sich beruhigen werden. Das ist gegenwärtig auch schon der Fall. Wir haben höhere Risikozuschläge, beispielsweise bei den Staatsanleihen, bei den Renditeunterschieden zu Bundesanleihen. Ich denke, dass auch in Frankreich wie auch in Italien natürlich auch Pragmatismus einsetzen wird bei Regierungen, die im Wahlkampf natürlich auf Stimmenfang gegangen sind, aber dann hinterher in der Verantwortung sich dann auch Lösungen einfallen lassen müssen.
Wie man bei Frau Meloni schon sieht, oder?
Das ist richtig. Wo wir uns Gedanken machen, auch in der Analyse hier bei der DEKA, ist, dass es schon ein Merkmal gibt von dem Politikschwenk, den wir jetzt in Europa in den letzten Jahren und gerade gegenwärtig auch noch immer sehen, nämlich, dass die nationalkonservativen Formierungen, die ja auch nicht sehr alt sind teilweise, in der Verantwortung sind, in Italien, eventuell jetzt in Frankreich auch. Und dass zum Konzept dieser Regierung, was man auch für Amerika nehmen kann, auch dort die Republikaner, seltsamerweise Konservatismus in Finanzfragen nicht gehört. Das heißt also, dass hier Fehlentwicklungen stattfinden in den Staatsfinanzen Italiens, viel zu hohe Defizite, Frankreich auch jetzt schon unter der Regierung, aber eben auch ohne Aussicht, dass eine konservative Regierung das ändern würde. Und das sind schon Entwicklungen, ohne dass sie jetzt über den Wahltermin gleich zu Rissen in der Finanzarchitektur von Europa führen müssen. Aber das sind Dinge, die über die nächsten Jahre eben tatsächlich in Krisen führen können. Da stehen Auseinandersetzungen bevor, gerade auch in Europa, wo es immer zwei unterschiedliche Herangehensweisen gibt an die Finanzfragen. Eine eher konservative, tatsächlich finanzkonservative mit Betonung auf soliden Staatsfinanzen und eine eben, die darauf sehr wenig Wert legt. Diese Auffassungen prallen immer aufeinander, aber mal mehr, mal weniger. Und wir kommen wieder in eine Phase, wo es wahrscheinlich ein bisschen Ärger geben wird in der Finanzetage vom
Europäischen Haus. Genau, da scheinen ja viele Menschen keine Lösung dafür zu haben, weder in den USA noch hierzulande. Die EU hat ja gerade ein Defizitverfahren eben für eben die genannten Länder eingeleitet. Und Sie sagten aber, das ist eigentlich relativ ohne Konsequenz. Die Außenminister müssen ja auch noch darüber befinden, ob es überhaupt zugelassen wird.
Ja, die Finanzminister müssen das noch bestätigen. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Aber selbst wenn die Defizitverfahren nach den neuen Regeln, die ja jetzt seit April gelten, zum ersten Mal jetzt umgesetzt werden, sind sie völlig unerprobt. Aber was man jetzt schon sehen kann, es sind Verfahren, die sehr langfristig angelegt sind, meiner Ansicht nach auch sehr intransparent sind. Das heißt, es wird ein nationaler Konsolidierungsplan für jedes Land ausgehandelt. Allein der Prozess sollte schon mal sehr lange dauern. Dann zu überprüfen, ob das Land auch tatsächlich auf diesem Pfad ist, der mehrere Jahre umfassen kann, wird auch Zeit benötigen. Und dann am Ende steht immer noch die Frage, was passiert eigentlich, wenn diese Pfade nicht eingehalten werden? Das ist die alte Problematik der europäischen Schuldenregeln. Also eine ganze Palette Palette von Problemen bei dieser, ja, eigentlich ja Versprechen an die Kapitalmärkte, die Finanzen im Griff zu behalten. Und bei dieser Problempalette mit diesen Versprechen kann es eben sehr leicht sein, dass die Analysten an den Kapitalmärkten, die Teilnehmer an den Kapitalmärkten dieses Verfahren einfach nicht glauben. Und dann wird es problematisch und das ist der eigentliche Lackmustest.
Genau, auch einmal hatten wir das in Großbritannien gesehen mit Liz Truss, dass die Kapitalmärkte da interveniert haben, wenn man mal so sagen darf. Aber ansonsten eher nicht. Also in den USA, die haben ihr Rating, ihr Top-Rating eingebüßt und ein bisschen ist es teurer geworden, aber nicht so gravierend, oder?
Ich denke, intervenieren ist in dem Sinne nicht oder erweckt eventuell falsche Vorstellungen. Es gibt an den Kapitalmärkten niemanden, der mit Politik nicht einverstanden ist, so wie sie gerade läuft und der sagt, meine Vorstellung muss ich jetzt durchsetzen und dann drücke ich mal auf den und jenen Finanzknopf. Das existiert an den Märkten nicht. Die Kapitalmärkte bei Staatsanleihen beispielsweise haben ein einziges Interesse, im Sinne derjenigen, der diese Staatsanleihen hält, zu ermessen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Staatsanleihe nicht zurückgezahlt wird. Und nur wenn das Kriterium verletzt wird, absehbar verletzt wird, wenn die Gefahr steigt, dass es verletzt wird, dann reagieren Kapitalmärkte. Und das war bei der Episode der Kurzzeitregierung in Großbritannien mit Liz Truss der Fall, weil es vollkommen unrealistische Perspektiven waren, die da aufgemacht worden sind. Und da haben die Märkte reagiert. Ob das jetzt gleich in Frankreich der Fall sein wird, glaube ich noch nicht. Aber wenn das in den nächsten Jahren tatsächlich so weitergeht, dann passiert das. Und dann ist auch für diese Regierung der eigentliche Lackmustest dann da, auch für die italienische. Inwieweit ist eine Regierung dann bereit, den Kurs zu ändern, wenn der Finanzier, das heißt derjenige, der das alles ermöglicht, durch Kreditvergabe ermöglicht, diese gesamten Regierungsprogramme, mit denen ja auch Wähler überzeugt werden sollen, dass man selber gewählt wird, wenn diese Finanzierung nicht mehr vorhanden ist, wie reagieren dann die Initiatoren solcher Programme? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt jeder Regierung. Ich gehe davon aus, dass ein solches Stoppschild von Kapitalmärkten, eben in dem Sinne, es ist kein Geld mehr da,
ja,
dann auch akzeptiert wird. Alles andere führt...
Die EU legt ein bisschen nach. Also bislang ist es ja so, dass selbst von der EZB viel mehr Geld in den Markt geschossen wird oder da vieles ausgeglichen wird von Seiten der EU.
Das genau ist die andere Möglichkeit. Also eine Regierung kann dann den Weg einschlagen zu mehr finanzieller Solidität oder eine Regierung kann versuchen, diese von den Kapitalmärkten aufgestellten Stoppschilder zu umgehen, zu umfahren, indem man beispielsweise neues Geld druckt oder indem man anderen noch fragt, ob sie nicht doch bereit sind, das Ganze zu finanzieren, wenn es die Kapitalmärkte nicht, also andere Regierungen beispielsweise. Man kann versuchen, die EU zu fragen, wobei die EU ja am Ende Geld auch am Kapitalmarkt aufnimmt. Wir haben zwar die kuriose Eigenart, dass die bisherigen Finanzprogramme, die über die europäischen Institutionen laufen, in keiner Schuldenquote verzeichnet werden. Das heißt also, die 4-5% an Staatsschuld in Relation zum europäischen Bruttoinlandsprodukt, die jetzt für den Wiederaufbaufonds beispielsweise aufgenommen worden sind über die EU, die finden sich nirgendwo wieder in den Staatsquoten, aber die Märkte rechnen dann schon irgendwann zusammen. Das heißt, die Möglichkeiten, diese Stoppschilder zu umgehen, die sind begrenzt in dem Sinne, dass man eine Weile lang weiterfahren kann, aber dann ein noch größeres Stoppschild auftaucht. Also Geldproduktion führt beispielsweise zur Inflation. Und die Erfahrung aus letzten Jahrhunderten Finanzgeschichte zeigen, dass ein Staat, der seine Budgetbedingungen nicht einhält, am Ende vor die Wand fährt.
Das einzige Land, das sich eigentlich ganz gut daran hält, ist Deutschland. Dafür ist Deutschland auch mit Wachstumsraten bedacht, die außerhalb der Range liegen. Das heißt, jetzt sind wir nochmal bei dem Thema, irgendwie, warum es bei uns so schlecht geht. Hat das ein bisschen was mit unserer Schuldenbremse zu tun?
Ja, das hat was mit unserer Schuldenbremse zu tun. Diese Regelungen sind in anderen Ländern nicht vorhanden oder nicht so vorhanden. Dann ist immer die Frage, ob man es überhaupt einhält. Das heißt, die Einstellung zur Verschuldung und finanzieller Solidität ist auch eine Kulturfrage, eine historische Traditionsfrage. Da haben wir Unterschiede in Europa, die sind ja durchaus ausgeprägt, das kann man sagen. Deswegen müssen wir da zu einer Einheit einheitlichen Lösung kommen. Die Thematik zahlt natürlich sehr schnell auf dieses Bild ein, dass Deutschland immer einzahlt in den europäischen Markt und davon nur Nachteile hat. Da würde ich vor übereilten Schlussfolgerungen warnen, denn nach dieser Logik ist zum Beispiel ein Bundesland in Deutschland wie Bayern eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert, dass es immer noch in der Bundesrepublik Deutschland mitmacht. Denn wir haben eine ähnliche Situation. Ein Land, was leistungsfähiger ist als andere deutsche Bundesländer und auch an sich gesamtdeutschen Aufgaben finanziell viel mehr beteiligt. Also Bayern ist in der Sprache von EU-Kritikern ein Nettozahlerland innerhalb der Bundesrepublik und sollte sich mal mit seinem Austritt beschäftigen. Also diese Eigenschaft, dass einige Regionen von einem größeren Staatsgebilde leistungsfähiger sind und deswegen auch mehr Aufgaben übernehmen für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwohl, die ist eigentlich sehr, sehr häufig und überall vorhanden. Auch in den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es reiche und arme Regionen und die reichen Regionen stehen natürlich für die armen Regionen auch mit ein. Die Frage ist, warum machen reiche Regionen
genau,
das?
Das
ist natürlich die nächste Frage. Naja, weil diese reichen Regionen dafür natürlich was bekommen. Sie bekommen einen extrem großen Wirtschaftsmarkt um sich herum. Also wenn Bayern austreten würde aus der Bundesrepublik Deutschland, da gäbe es sofort Zollgrenzen an der Grenze von Deutschland nach Bayern. Und alle bayerischen Unternehmen würden dann ihre großen Fabriken, die sie jetzt haben, als völlig überdimensioniert sehen, weil sie nur noch für den bayerischen Markt produzieren können. Das heißt also, die Möglichkeit, ökonomisch ohne Probleme, Grenzen, Schranken und Regeln tätig zu sein. Und das ist für Unternehmen extrem wichtig. Je größer der Markt ist, auf dem man eben friktionsfrei arbeiten kann, desto besser kann man sich als Unternehmen entwickeln. Und desto besser ist es dann auch wiederum für den Standort, wo dieses Unternehmen steht. Also in diesem Falle eben Bayern, wenn es ein bayerisches Unternehmen ist. Das führt dazu, dass dieses Unternehmen dann an diesem Standort höhere Steuern zahlen kann, weil es eben enorme Gewinne macht. Und das kommt dann auch wieder in Bayern zugute. Also die Historie zeigt auch, dass, wenn wir bei diesem Bayern-Beispiel jetzt mal bleiben wollen, dass es den Bayern anscheinend ja auch nicht geschadet hat, jahrzehntelang einzuzahlen in diese Veranstaltung Deutschland. Es gibt zwar eine große Diskussion und die Bayern beschweren sich natürlich, dass sie in den Finanzausgleich in Deutschland eben viel einzahlen müssen, aber es ist ja nicht so, dass Bayern verarmt ist. Und eine ähnliche, ich will bei allen Unterschieden zwischen der Bundesrepublik und Europa jetzt hier nicht allzu tief einsteigen, aber zumindest die Grundidee ist natürlich ähnlich. Auch Deutschland profitiert vom europäischen Markt darüber, dass dieser Markt eben allen deutschen Unternehmen friktionsfrei zur Verfügung steht.
Und warum haben die Briten das anders gesehen? Was meinen Sie?
Das ist eine Frage, die man ja jetzt nochmal fragen muss, weil viele sehen es ja gerade nicht anders oder wiederum anders. Und die Briten haben genau das jetzt erlebt, was eigentlich eine große Wirtschaftsmacht ausmacht.
Das hat die was gekostet.
Es hat sie erstmal Wachstum gekostet, aber vor allen Dingen eine bittere Erfahrung, weil die Idee des Brexits war ja, dass man sich von diesen elenden europäischen Regeln befreit. Und sicherlich auch die Nettozahlerfunktion, die auch Großbritannien, zwar mit vielen Ausnahmen, die hatten ja vorher schon sehr, sehr viele Rabatte bekommen, dass man das beides loswerden wollte und gesagt hat, wir machen unsere eigenen Regeln und die sind viel besser als die, die aus Brüssel kommen. Und wir haben dann Geld, um unseren Gesundheitsdienst und alles Mögliche zu finanzieren. Was ist das Ergebnis? Großbritannien kann gar nicht die eigenen Handelsregeln machen, wie die Briten das gerne möchten. Das haben sie ganz schmerzvoll erfahren in den Nach-Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union. Weil im internationalen im Welthandel, bei der Verhandlung der Bedingungen, also bei Handelsgesprächen, derjenige am längeren Hebel sitzt, der das größere Wirtschaftswesen hinter sich hat, also den größeren Markt hat. Und gegenüber der Europäischen Union ist Großbritannien nur sehr klein. Und es gibt keine Frage bei den Handelsgesprächen mit der Europäischen Union, wo die Briten sich mit ihren Vorstellungen irgendwie durchsetzen konnte. Und das schränkt eben diese Idee, wir regulieren uns wieder selbst und viel besser als das Brüssel macht, sehr stark ein. Da kommt natürlich auch zum Tragen, dass die britischen Bürokraten auch nicht besser sind als die Brüsseler. Das heißt, also die britische Regulierung ist nicht besser als die neuen Ansätze sind nicht besser als die bisher in der Europäischen Union waren. Großbritannien hat immer mit dieser Idee von Singapur geworben. Wir machen uns so flexibel wie dieses wohlhabende Land in Asien, wie Singapur. Man sprach von Singapur an der Themse, Singapur in der Nordsee. Da gibt es ein schönes Zitat von dem Regierungschef in Singapur während dieser Brexit-Zeit, der mal gesagt hat, er wüsste gar nicht, ob er das so toll finden würde, so zu werden wie Singapur, weil er sei jetzt der Chef von dem originalen Singapur und er wüsste, dass alle Gesetze, Regulierungen und Entscheidungen, die man in Singapur träfe, nicht mit dem Volk, dem eigenen Volk abgesprochen werden zuerst, sondern mit den Handelspartnern. Weil man so klein ist und weil man darauf angewiesen ist, in dieser Welt eben mit seinen Regulierungen kompatibel zu sein zu den Handelspartnern. Es ist also sehr schwierig, diese Idee von Selbstständigkeit und Wohlstand ohne die anderen zu realisieren. Und daran sind die Briten, ich will nicht sagen gescheitert, aber diese Idee ist einfach nicht zeitgemäß. Mhm. Das war vielleicht eine Idee aus dem 20. oder 19. Jahrhundert, aber es ist keine fürs 21.
Würden Sie denn sagen, Europa ist groß genug, um genau daran zu realisieren oder zu scheitern? Ich meine, Europa wird zerrieben zwischen den USA und zwischen China oder den neu vorhandenen Blöcken.
Europa ist riesig. Europa ist ein handelspolitischer Riese. Wir haben den größten Markt der Welt. Wir wissen das noch nicht. Also ich würde sagen, die Europäer, auch die europäischen Politiker, fahren hier ein Auto der Luxusklasse mit dem größten Motor, trauen sich aber nur durch eine 30er-Zone zu fahren, weil eben dieses Bewusstsein, dass man diese auch Macht eben ja auch ausüben kann, nicht vorhanden ist, ist natürlich auch schwierig, weil Europa eben dafür ja auch erstmal von den nationalen Egoismen Abstand nehmen müsste, wenn man sagt, wir bündeln unsere Kraft auch in der Außenpolitik und gehen jetzt wirklich mal gemeinsam vor, dann hätte Europa eine ganz andere Stellung in der Welt. Man hat es ja ein bisschen gesehen beim Euro. Beim Euro ist es ja passiert. Ja, die Länder haben alle ihre nationalen Egoismen aufgegeben, allen voran die Deutschen, weil wir ja die beste und schönste Währung überhaupt hatten mit der D-Mark. Wir haben sie aufgegeben, sie ist aufgegangen im Euro. Und bei aller Kritik, die man in vielen, vielen Themen des Finanzsektors, auch der Währung haben kann, ist etwas entstanden, was die zweitgrößte Reservewährung der Welt ist. Und die Europäische Zentralbank muss nicht auf die amerikanische warten, wenn sie irgendwas tun kann. Sie ist selbstständig. Und das ist ein Beispiel dafür, wie die Bündelung von wirtschaftlicher Macht in Europa, wozu die führen kann. Zu eben auch Machtinstrumenten. Der Euro ist auch ein Machtinstrument. Aber ja, vielleicht braucht es noch eine Weile, bis man das auch auf anderen Gebieten lernt.
Genau, zwei Fragen dazu. Zum einen, Sie wollen jetzt nicht die Zinssenkung der EZB schon als einen großen Start preisen. Und das andere wäre natürlich gewesen, ist denn der Handelskrieg, also die Zölle, die jetzt auf E-Mobilität aus China ausgesprochen worden sind in Europa, aber zuvor eben auch in den USA, ist das dann schon ein Machtbeweis oder ein Kräftemessen, das Europa mit China führt?
Ja, natürlich. Das ist ein Schritt in diese Richtung. China hat jetzt reagiert mit einigen Themen, die einige Firmen stark treffen, weil China genau weiß, wo die Druckpunkte liegen, die Lobby-Druckpunkte in Europa. Aber substanziell hat es keine großen Antworten gegeben aus China. China kann sich das auch gar nicht leisten, weil die eigenen Probleme groß genug sind und man ist angewiesen auf den Exportmarkt. Und genau da sind eben die Möglichkeiten, die Europa eben auch in der Handelspolitik hat, anderen unter Druck zu setzen. Was nicht heißt, dass Zölle die beste Politik
sind. Genau, das wäre meine Frage gewesen, weil am Ende wird es einfach nur teurer für Verbraucher.
Ja, das ist richtig, aber die Alternative in dem Vergleich ist, dass durch eine ungleiche Wettbewerbspolitik, das heißt also durch Subventionen, ganze Märkte abwandern, tatsächlich in das subventionierende Land. Und das für eine kurze Zeit lang auch positiv ist, weil Europa dann überschwemmt wird mit günstigen Konsumgütern, Autos und so weiter, die alles subventioniert ist. Wer würde nicht gerne einen Handwerker beschäftigen, der nur die Hälfte seiner Kosten als Rechnung stellt? Das ist vollkommen richtig. Aber man muss ein bisschen langfristig denken und eben den Aderlass an Arbeitsplätzen beispielsweise, die dann stattfinden würden, die auch politischen Abhängigkeiten, die damit einhergehen würde, würde Europa nicht verkraften. Und vor dem Hintergrund Strukturwandel ja, Wettbewerb mit China beispielsweise auch ja, in jedem Fall, der ist nämlich sehr, sehr vorteilhaft, aber eben auf Basis von marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann funktioniert eben diese ganze Marktwirtschaftsgleichung auch nicht. Und dann muss man sehen, was für Instrumente hat man an der Hand. Und da ist die Handelspolitik, man muss es als Ökonom sagen, leider, aber dann ein sehr zweit- oder drittbestes Instrument, aber es ist dann eben nicht zu vermeiden.
Die deutsche Automobilindustrie, die hatte ja was dagegen, logischerweise, weil sie teilweise bis zu 30% ihrer Mitarbeiter in China beschäftigt und im Zweifel auch wieder dort produzierte Autos reimportiert. Wie würden Sie sagen, ist das ein ganz spezielles deutsches Dilemma? Ist es was die Automobilindustrie, die natürlich logischerweise wegen Dekarbonisierung seit Jahren unter Druck ist. Ist es was, wo wir alle durch müssen, oder gibt es eine Möglichkeit, denen dann nochmal den Weg zu ebnen?
Die Automobilindustrie ist extrem gebeutelt, weil sie von einer Wirtschaftspolitik in Europa in die Irre geführt worden ist, die eine vernünftige Planung auch sehr schwer gemacht hat. Und sicherlich auch eigene Versäumnisse drin, natürlich, dass man an der alten Technologie, wo man ja Meister war, auch festhalten wollte. Aber die gesamte Pfad bisher ist für die Autoindustrie extrem schwierig und extrem misslich. Und es ist ja bei den Industrieinteressen auch nicht so, dass es dort eben nur auf freie Märkte gedrungen wird, sondern viele Industrieunternehmen sagen ja, die beste Möglichkeit, mit China umzugehen, wären nicht Zölle, sondern wären dann wiederum europäische Subventionen für die europäische Industrie. Also das Gleiche, was China macht, was wiederum auch absurd ist und einen Subventionswettlauf führt, den am Ende dann auch die Steuerzahler bezahlen. Nein, eine aus meiner Sicht vernünftige Herangehensweise an diesen Newcomer China ist, darauf zu drängen, dass Wettbewerb stattfindet, aber zu gleichen Bedingungen mit einem Schiedsrichter, also der Wiederbelebung der Welthandelsorganisation. Und solange das nicht der Fall ist, auch eben Druck auszuüben, um darauf hinzuwirken, dass das wieder funktioniert.
Und sind Sie guter Hoffnung, dass das früher oder später so stattfindet?
Ja, denn auch China wird von vielen Vorstellungen Abstand nehmen. Die Probleme in China sind extrem angestiegen. Mit steigendem Wohlstand nehmen die Probleme nicht ab, sondern zu. Das sieht man eben in China. Die Immobilienblase ist überhaupt nicht gelöst und wird das Land lange beschäftigen. Die Demografie kommt dazu. China ist aber deswegen nicht abzuschreiben, wie dann die eine oder andere sagt, dann China ist es nur ein kurzes Aufblitzen und dann wieder ein Vergehen einer Volkswirtschaft. Das überhaupt nicht, weil das Land so groß ist allein, kann man es nicht ignorieren, selbst wenn das Pro-Kopf-Einkommen nur wie jetzt bei 30% der westlichen Länder liegt. Aber China wird verhandlungsbereiter werden vor dem Hintergrund der eigenen Probleme.
Würden Sie sagen, dass die USA jetzt vor den Wahlen im November, Trump oder Biden, dass sich da wirtschaftlich irgendwas ändert, wenn einer der beiden macht das Rennen, gar keine Frage, aber was wird sich wirtschaftlich ändern? Unterscheidet sich das sehr? Und auf der anderen Seite aber, was wird sich gesellschaftlich ändern?
Also für die Gesellschaft bin ich wahrscheinlich auch der Falsche. Wir haben die Spaltungstendenzen in den USA, die jeder, der Verbindungen dorthin hat oder auch des Landbereichs, der sieht, was teilweise durch die Familien geht. Es ist auch wieder eine Frage der Politik und Geschichte, wie das Land sich entwickelt. Wenn wir aber jetzt mal in der unmittelbaren Zukunft bleiben, bei der Wahl im November und bei der Wirtschaftspolitik, dann bezweifle ich, dass für den privaten Haushalt, für den ganz normalen amerikanischen Bürger, der Unterschied zwischen Biden und Trump wirtschaftlich sichtbar ist. Die Programme sind sehr ähnlich. Biden hat jetzt sogar versucht, im Wahlkampf das vorwegzunehmen, was Trump ja ankündigt. Das heißt, er hat die Immigrationsvorschriften teilweise verstärkt. Er hat Zölle erhoben nochmal, jetzt, was Trump eben auch vorhat. Die Frage, ob eine demokratische Regierung in den nächsten 4 Jahren weniger Geld ausgeben würde als Trump, das ist ja das nächste Thema. Trump würde die Steuern noch weiter senken und würde das Defizit noch weiter in die Höhe treiben, ist für die Kapitalmärkte auch kein entscheidendes Kriterium. Erstens müssen Steuerentscheidungen durch den Kongress, das ist also die Frage, wie ist überhaupt die Mehrheit im amerikanischen Parlament, was bleibt also übrig von dem, was Trump hier noch ankündigt an Steuersenkungen? Und da auch die Frage, wie würde Trump reagieren, wenn die Kapitalmärkte auch hier ein Stoppschild aufstellen und sagen, ihr könnt gerne Steuern senken, aber solange die Ausgaben nicht parallel senkt, gibt es dafür kein Geld mehr. Ist keiner mehr bereit, das zu finanzieren, weil selbst die Bonität der Amerikaner dann irgendwann in Frage steht. Also wie Trump darauf reagieren würde. Fest steht ist, dass Amerika ein Niedrigsteuerland ist. Das ist bei Biden nicht anders geworden als bei Trump und würde auch in den nächsten 4 Jahren sich nicht ändern. Ein Niedrigsteuerland, was ein hohes Defizit hat, weil die Staatsausgaben eben auf diese niedrigen Steuern nicht richtig eingestellt sind. Das bleibt so. Wie lange die Märkte das mitmachen, ist die Frage. Es muss irgendwann korrigiert werden, aber da haben die Amerikaner noch Zeit. Immigration, sicherlich eine große Frage in den Vereinigten Staaten. Wir wissen, dass zum gegenwärtigen Aufschwung diejenigen, die reingekommen sind nach Amerika, die Einwanderer, einen wohl substanziellen Beitrag leisten. Die 200.000 neue Jobs, die da Monat für Monat, Jahr für Jahr neu kommen. Die demografische Entwicklung, die nach oben gerichtet ist in Amerika, ist eben auch zum Teil aus der Einwanderung begründet. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, wir machen die Grenzen dicht, damit Erfolg hat und das tatsächlich auch umsetzen kann, dann fehlt da schon ein Treiber für die Konjunktur. Aber es ist nicht so, dass mit der Wahl von Donald Trump wir die Konjunkturprognose um diesen Bestandteil senken würden, weil die Umsetzung dessen, was er vorhat, erst gezeigt werden muss. Ist sehr, sehr schwer. Wenn wir sehen würden, dass kein Einwanderer mehr an die Arbeitsmärkte kommt, dann, wenn das absehbar wäre, dann müsste man die Konjunkturprognose etwas runternehmen.
Das ist ja selbst in Großbritannien nicht passiert mit dem Brexit. Also das war ja
genau,
eines der ganz
genau,
großen
Genau, es ist
Themen.
Eben sehr schwierig.
Ja. Ja. Wie wäre es denn hierzulande? Also hierzulande irgendwie nochmal, wir haben das niedrigste Wachstum. Sie hatten aber gesagt, das zweite Halbjahr sieht gar nicht so schlecht aus. Es bessert sich was, man geht ein bisschen nach vorn. Was müsste denn hierzulande passieren? Also ich spreche jetzt über Deutschland, dass Sachen wie die Deindustrialisierung, dieses Thema mit der Automobilindustrie, die ganz vielen Probleme, die wir hierzulande haben, die Energie, vielleicht auch ein bisschen die Stimmung besser wird.
Also was wir sehen, und das gehört auch zu den objektiven Problemfeldern, es wird zwar besser, aber im Schneckentempo. Das ist kein Aufschwung, wie Deutschland ihnen gewohnt ist. Wenn Deutschland gedarbt hat nach einem großen Schock, wie wir es jetzt mit Corona gehabt haben, dann ging das mal anderthalb Jahre eben schlecht, dann haben wir kein Wachstum gehabt, aber danach zog es dann wieder richtig an. Wir haben jetzt die anderthalb, zwei Jahre nach Corona hinter uns und es zieht auch an, aber im Schneckentempo. Wir sehen, dass wir internationale Marktanteile verlieren. Das heißt, die weltweite Konjunkturentwicklung ist deutlich agiler und zieht auch weiter an. Und Deutschland partizipiert weniger, als das in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Also da ist irgendwas was anders
Gründe
geworden.
Was sind die Gründe dafür?
Produktion ist abgewandert zum Beispiel. Also die Produktion, die Deutschland eben in einem weltweiten Aufschwung dann jetzt hierzulande verwirklicht hätte, ist nicht mehr in Deutschland, sondern energieintensive Energie, ganz klar die energieintensive Produktion. Das
Chemie?
Ist diejenige, die abgewandert ist, weil die in den letzten ein, zwei Jahren. Also das ist ein Punkt. Was muss passieren? Ich würde anfangen sozusagen beim Ergebnis. Das Image von Deutschland muss sich verbessern, damit Investoren aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland sagen, da investiere ich wieder. An dieses Modell glaube ich. Das ist das Endergebnis, was sein muss. Wir wissen alle, dass Wirtschaft sehr stark Psychologie ist. Es geht jetzt nicht mehr um eine große Werbekampagne für Deutschland, wo ja eigentlich alles gut ist.
Ja,
darum
geht es
nicht. Nein, eine solche Imageverbesserung geht auch. Soweit ist der Karren schon im Dreck. Nur dann, wenn tatsächlich an den Problemfeldern gearbeitet wird. Das ist die Energiepreise in Deutschland. Das sind die Infrastrukturprobleme, die wir haben, insbesondere im digitalen Bereich. Und das sind die umständlichen Regeln, die Vielfalt der Regeln, die umständlichen Regeln in Deutschland, die Verwaltungsgeschwindigkeit.
Bürokratie.
Ja, die Bürokratie. Und es ist auch ein Anerkenntnis des Staates für unternehmerische Betätigung. Das heißt also, die vielen Instrumente, die es da ja gibt, steuerlich zu sagen, ja, wenn du ein Unternehmen aufbaust, was erfolgreich ist, dann wird das gewürdigt. Das sind so die oberflächlichsten oder die ersten Dinge, wo man ansetzen könnte, wenn eine Regierung vor allen Dingen deutlich macht, dass sie das überhaupt als Problem ansieht, was wir hier an Standortentwicklung haben.
Die Frage ist ja, wie schnell ließe sich das denn umsetzen, was Sie jetzt alles vorgeschlagen haben?
Das braucht sehr viel Zeit, aber diese Zeit kann man abkürzen, wenn man die Erwartungen der Menschen nutzt. Und die Erwartungen der Menschen kann man dann beeinflussen, wenn man glaubwürdig ist. Also ein Programm auf die Beine stellt, an das die Menschen glauben. Das ist schon mal
okay,
die
also
halbe
nicht
Miete.
So ein Heizungsprogramm, wo erstmal alle in die Pflicht genommen werden und dann am Ende kommt es doch nicht und jeder hat Angst, sowas nicht.
Naja,
aber jetzt
denke,
die CDU dann sagt, wir machen das im Übrigen auch.
Naja, ich denke, das ist ein bisschen zu kleinteilig. Ich
okay.
würde sagen, es geht los mit dem Anerkenntnis, dass wir ein ökonomisches Problem haben mit den Standortbedingungen in Deutschland, dass in den letzten 20 Jahren wenig getan worden ist, weil es ja auch nicht notwendig war, weil ja alles bombig lief. Aber dass man klar macht, dass ein Problembewusstsein vorliegt und dass man dieses Problem auch hoch priorisiert. Wenn wir jetzt mit hier am Tisch mit jemandem aus den Regierungsparteien sitzen würden, dann würden wir eine Liste von Gesetzen aufgezählt bekommen, vom Einwanderungsgesetz bis zum Wachstumschancengesetz, was die Regierung nicht schon alles gemacht hat, um dieses Thema zu adressieren, was wir hier gerade besprechen. Zwei Dinge. Zum einen sind diese ganzen Schritte sehr kleine Schritte gewesen und sie sind nicht eingebunden in eine Absichtserklärung, dass die Regierung tatsächlich anerkennt, dass wir für den wirtschaftlichen Fortschritt, auch für das Wachstum in Deutschland, mal wieder etwas tun müssen. Es geht so weit, dass man sich fragt, auch als Beobachter, inwieweit ist Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, überhaupt noch ein Ziel? der Bundesregierung, vielleicht ja auch der Gesellschaft. Aber die Bundesregierung ist jetzt erstmal für sich natürlich aufgerufen, ein eigenes Programm aufzustellen. Und eingebettet in diese Priorisierung, ja, wir wollen wieder was fürs Wachstum tun in Deutschland, wäre das der erste Schritt, der dann natürlich mit dann Programmen in den einzelnen Feldern gefüllt werden müsste. Aber auf diese Weise könnte zumindest ein Versuch gemacht werden, so ein glaubwürdiges Programm zu starten. Und wenn das aufgeht, das heißt also, wenn diese Glaubwürdigkeit da ist, dann wird das Ganze zum Selbstläufer. Dann fangen inländische Unternehmen an zu investieren, dann kommen die Ausländer und sagen, schaut mal, in Deutschland bewegt sich wieder was. Die haben verstanden, dass es eben so nicht mehr weitergeht. Lasst uns da mal auch dabei sein. Und dann gibt es eine Aufwärtsspirale. Es gibt nicht nur Abwärtsspirale, es gibt dann eben auch eine Aufwärtsspirale und dann stellt sich der Erfolg ein und dann wird der kranke Mann wieder aus dem Bett aufstehen. Die Frage ist...
Meine Frage wäre, wie verträgt sich dieses Wachstum mit Nachhaltigkeit und wie verträgt sich das möglicherweise mit einer jüngeren Generation, von der wir alle nicht so ganz genau wissen, was möchte die eigentlich? Aber die muss doch auch mit eingebunden werden.
Das wäre ein ganz, ganz wesentlicher Baustein eines solchen Programmes, dass man diese Frage beantwortet. Wir wollen nicht nur quantitatives Wachstum, mehr von allem, mehr verbrauchen, mehr Umwelt verbrauchen, sondern wir wollen qualitatives Wachstum. Aber wir sind, das wäre mein Element eines solchen Teils dieser Strategie, wir sind bereit, mehr marktwirtschaftliche Elemente bei dieser Nachhaltigkeitsstrategie zu implementieren, also insbesondere die negativen Auswüchse von Wachstum, CO2-Verbrauch beispielsweise, höher zu bepreisen. Dabei aber offen zu lassen, wie CO2 vermieden wird, also nicht die Wärmepumpe vorzuschreiben oder andere Technologien vorzuschreiben, sondern schlichtweg einfach offen zu lassen, wie man CO2 einspart. Das wäre typisch marktwirtschaftliches Denken. Aber ganz klar, diese Thematik muss beantwortet werden, auch glaubwürdig, damit nicht nur ausländische Investoren sagen, wir gehen nach Deutschland, sondern damit auch die Menschen sagen, ja, das können wir auch unter diesem Aspekt mitmachen.
Zwei Fragen noch und dann eine zum Kapitalmarkt. Sie sprechen ja mit Unternehmen, also die Deka als solche. Was sagen Ihnen denn die Unternehmen, wenn es um die Dekarbonisierung geht, um Digitalisierung, um Einführung von KI? Haben Sie das Gefühl, die sind gut dabei oder eher nicht?
Es gibt ein hohes Bewusstsein dafür. Das denke ich oder ist meine Erfahrung bei Umgang mit deutschen Unternehmen, Unternehmern, dass das Interesse für Strukturwandel, was Neues machen, was anders machen, sich anzupassen, das Ohr am Gleis der Märkte zu haben, zu sehen, was auf einen zukommt, dass das extrem hoch ist. Also dieses unternehmerische Gehen, was ja eben auch durch diese vielen, vielen Unternehmen, die ja auch regional in Deutschland so weit verteilt sind, auch gar nicht so riesig sein müssen, also dann diese Hidden Champions und so weiter, das ist ungeheuer, das beeindruckt mich immer wieder. Aber natürlich hört man eben häufig dann eben auch diese Frustration, das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen, da weiß ich nicht, wo es lang geht, da weiß ich nicht, wie die Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren sind. Ich habe keine Leitplanke, wo es hingeht. Deswegen warte ich eher ab, ja, das hört man schon mal häufiger.
Für Investoren, also sprich Anleger und in erster Linie jetzt Privatanleger, wie stelle ich mich denn da auf? Was mache ich? Also wenn ich den DAX kaufe, dann habe ich nicht nur Deutschland im Portfolio. Natürlich muss ich von dem Homebuys ein bisschen weggehen. Es stellt sich natürlich auch die Frage, die Zinsen wurden in Europa jetzt schon mal gesenkt. In USA dürfte das folgen. Was passiert jetzt mit dem zweiten halben Jahr an den Kapitalmärkten? Was vermuten Sie und was sollen Anleger jetzt tun? Wir haben ja doch eine Wende, jetzt beginnt was Neues wieder.
Bei all den Problemen fragen sich ja sehr viele und wir werden das auch sehr oft gefragt. Wie kann das denn sein, so viele Probleme in der Welt und der DAX geht einfach fröhlich von einem hoch zum nächsten, in Amerika auch, was ist da los? Die Märkte, die Kapitalmärkte, um das mal vielleicht ein bisschen salopp zu sagen, sind zurzeit froh darüber, dass es keine großen Katastrophen gibt. In dem Sinne, dass eben die Wirtschaft sich trotz dieser Glocke von Problemen, dieser politischen Umwälzungen, relativ stetig entwickelt. Ich rede jetzt nicht von Deutschland, das ist eine Ausnahme, aber wenn wir alle Länder der Welt mal zusammenzählen, haben wir ein erstaunlich stetiges und durchaus auch kräftiges Wirtschaftswachstum. Und das bei einer Inflation, die eben jetzt wieder gezähmt worden ist. Ich will nicht sagen, dass sie besiegt worden ist, aber für die privaten Haushalte sind zweistellige Inflationsraten Sache der Vergangenheit. Es sind also sogar nur noch sehr niedrig einstellig. Das heißt also, wir werden da auch langsam aus dem Fokus verschwinden. Und dieser Mix von weltweiter makroökonomischer, moderat positiver Entwicklung, die ist es, was auch den großen Kontrast zu den großen Katastrophen der letzten 3-4 Jahre, Corona, Kriegsausbruch, Energiekrise, nochmal 10 Jahre zurückgeht, auch der große Abgrund der Finanzkrise. Also diese großen Ereignisse, was ja wirklich Jahrhundertereignisse waren, auch in der Makroökonomie, dass diese Phase jetzt durch eine sehr ruhige Phase abgelöst wird, in denen eben tatsächlich Zuwächse vorhanden sind, aus denen sich dann auch höhere Unternehmensgewinne speisen. Es ist ja nicht so, dass die Börsenkurse einfach aus dem Blauen heraus nach oben gegangen sind, sondern darunter liegen steigende Gewinne, die eben aus diesem steigenden Wertschöpfung auf der Welt eben hervorgegangen sind. Und das ist die Erklärung, dass trotz der unruhigen Umgebung die gerade Aktienmärkte sich gut entwickelt haben. Wir glauben auch nicht zu viel gut entwickelt haben. Also denken nicht, dass das jetzt Blasenentwicklung ist, vielleicht mit einzelnen Unternehmensausnahmen, aber insgesamt ganz vernünftig ist. Und dass das auch weitergehen wird. Natürlich haben wir das Damoklesschwert, dass morgen irgendwas passieren kann, was die Welt wieder in irgendeine Krise stürzt. Aber wenn man davon mal verschont bleibt, dann sind die Aussichten auf dieses moderate, nicht zu viel Wachstum, nicht zu wenig Wachstum, aber eben auch nicht zu viel Wachstum. Zu viel Wachstum ist auch nicht gut für die Welt, weil es dann überhitzt und dann, weil denn die Notenbanken die Zinsen eben auch anheben müssen und eine Rezession produzieren müssen, das ist eben, bringt Unruhe rein. Diese ruhige Umgebung, dass die ins nächste Jahr weitergeht und damit eben auch die Kapitalmarktentwicklung weiterhin begleitet. Und das bedeutet, dass die Aktienstände, so wie sie sind, in jedem Fall erhalten bleiben. Im Gegenteil, es ist da sogar noch die Fortsetzung möglich, gerade für Europa. Wir hinken immer noch ein bisschen hinterher.
Die Konzentration an den Märkten, an den US-Märkten Magnificent Seven, aber auch hier die Granolas, also beispielsweise Novo Nordisk, LVMH, einfach Unternehmen, die sehr, sehr hoch gewichtet sind, weil sie extremst gut abgeschnitten haben. Ist das ein Problem oder stellt das ein Problem dar für die Märkte? Wenn irgendwann doch mal was schief geht, könnte es zu einem gewissen Stimmungsumschwung, sage ich mal, positiv führen?
Ja, natürlich. Also alles, was konzentriert ist auf wenige Elemente, da muss natürlich dann weniger schief gehen, um das Ganze dann zu kippen. Das ist der Fall. Aber weniger so, dass das jetzt Luftblasen sind, die aus diesen Unternehmen aufsteigen und in den Kursen sich zeigen, denn die Unternehmen liefern ja extreme Gewinne. Aber die Konzentration von so viel, ich sage das mal salopp, so viel Wirtschaft auf so wenig Unternehmen, das hat andere Konsequenzen. Da muss man sich fragen, wo ist denn hier noch Wettbewerb? Was für eine Stellung haben diese Unternehmen denn in der amerikanischen Volkswirtschaft weltweit? Das geht dann tatsächlich bis ins Politische und Gesellschaftliche. Muss nicht auch im Interesse der Wirtschaftsentwicklung für die nächsten Jahrzehnte, muss nicht hier mehr Wettbewerb einziehen? Können diese Unternehmen so bestehen bleiben? Das sind so eher die Fragen, die dann irgendwann aufkommen. Das ist sicherlich zu diskutieren. Die eine oder andere Übertreibung bei diesen 7 Unternehmen ist auch klar. Also wir brauchen nochmal eine Konkurrenz für Nvidia zu kommen, die eben bei der Chipproduktion Fortschritte machen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Also klar sind da Risiken drin, aber nicht in dem Sinne, dass das alles jetzt hier völlige Seifenblasen gewesen sind, sondern nein, diese Unternehmen stehen schon für eine neue Art von Wirtschaft, die da erfunden worden ist. Mit KI sind da, und zwar schon mit Zahlen unterlegte neue Geschäftsfelder, also die Gewinne laufen ja schon, unterwegs. Und was wir beobachten und erwarten, ist, dass dieser Abstand von den wenigen Superfirmen zu den anderen Firmen, ja, vielleicht auch durch einen Rückgang bei diesen 7 Firmen bewerkstelligt wird, aber eben auch durch ein Aufholen, das heißt also auch durch eine Ausweitung der Geschäfte und Gewinne, der Old Economy stattfindet. Und das ist unsere Erwartung, dass eben die Unternehmen aus der zweiten Reihe,
genau, vielleicht auch mal die kleineren, ja,
durchaus aufschließen. Ja.
Die Märkte sind auf dem Weg der Normalisierung. Bedeutet, der Aufschwung ist mit Gewinnen unterlegt und wir sind nicht zu weit gelaufen, vor allem nicht in Europa. Das ist der Satz, den ich aus unserem Gespräch gerne mitnehme, allen politischen Turbulenzen zum Trotz. Damit sind wir am Ende der 72. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.